Wir wollen wieder den Petrusbrief aufschlagen, und zwar jetzt in 1. Petrus Kapitel 2. Und wir wollen heute in besonderer Weise die Verse 11 und 12 anschauen, aber ich möchte mit euch die Verse ab Vers 9 lesen. 1. Petrus Kapitel 2 und ich lese ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ich lese mal den Anfang des nächsten Verses noch dazu, weil er uns hilft, auch die Anwendung zu sehen. Ordnet euch deshalb, weil er sagt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Soweit vielleicht. Lass uns noch einmal Gott anrufen, dass er durch seinen Geist uns hilft, sein Wort aufzunehmen und es mit Glauben zu beantworten. O Herr, du bist gut. Und wir stehen hier als dein Volk, die wir deine Liebe erfahren haben. Und du gabst uns dein Wort und du gabst es uns in deiner Weisheit. Und du nahmst Besitz von dem Petrus, als er dieses Wort schrieb, und lehrtest ihn und belehrtest ihn und gabst ihm es aufzuschreiben und bewahrtest dieses Wort zu uns. Du kamst für uns, du kamst in unser Leben. Oh, wir preisen dich dafür. Nun sind wir hier vor deinem Wort, unter deinem Wort und bitten dich. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Lass uns sehen, was die Hoffnung unserer Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit deines Erbes in den Heiligen ist. Und auch, was die überragende Größe deiner Kraft in uns, den Glaubenden, ist. Und auch bitten wir dich, Herr, erbarme dich über die, die dich nicht kennen. Du kennst, die dein sind. Und du allein kannst die Ketten der Finsternis lösen. Du bist ein Gott der Rettung. So sende dein Wort und gib Rettung. Und lass uns deine Zeugen sein, um deines Namens willen, damit dein Reich gebaut wird, zu deiner Ehre. Amen. Ich habe mir überlegt, wie wir am besten vorgehen bei diesem Text, den wir hier haben, aber mir fiel nichts Besseres ein, als einfach dem Text zu folgen. Und ich denke auch, dass es das Beste ist und das Hilfreichste für uns alle. wenn wir das wiederholen, wenn wir dann zu Hause den Text lesen, dass die einzelnen Aussagen hier einfach so nacheinander dann hoffentlich uns helfen, uns an das zu erinnern, was wir heute bedacht haben, worüber wir heute nachdenken wollen oder was wir gehört haben. Und unser Text beginnt mit einer einfachen Bezeichnung der Gläubigen, der Adressaten. Er nennt sie einfach Geliebte. Also nachdem er ihnen gesagt hat, wer sie sind oder was ihr Auftrag ist, sagt er Geliebte. Und das ist schon ein Beginn, der uns aufhorchen lassen sollte. Und die Frage ist, von wem sind wir geliebt? Wir könnten jetzt vordergründig denken, Petrus meint hier Geliebte und er will damit sagen, ich liebe euch. Und es stimmte. Aber die Liebe des Petrus war nur ein Abbild der echten Liebe und Petrus hat auch nicht sich selbst gemeint, als er Geliebte schrieb. Auch wenn er das sagte, auch wenn das wirklich wahr wäre, dass sie seine geliebten Kinder waren, dass sein ganzer Brief strahlt die Fürsorge für ihre Seelen aus. Sein ganzer Brief zeigt, ihm ist sein Anliegen, dass es diesen Christen, die da verfolgt werden, im Norden der heutigen Türkei, dass diese Christen gestärkt werden, dass sie ermutigt werden. Sein Herz empfindet mit ihnen, weil er das Hirtenherz seines Meisters hatte. Und aus diesem Anliegen heraus schreibt er ihnen und er eifert um sie, dass sie das verstehen, dass sie verstehen, warum das so wichtig ist, was er ihnen schreibt und warum es so wichtig ist, dem zu glauben, was er ihnen schreibt. Aber das Geliebte bezieht sich in erster Linie auf den Meister, auf Gott den Vater und Gott den Sohn. Und er zeigt hier und erinnert sie daran, wer sie sind, wer sie geliebt hat und wie sehr der Herr Jesus sie geliebt hat. Sie sollen begreifen, dass das, was er ihnen schreibt, Gottes Auftrag ist und dass dieser Auftrag oder das nächste Wort ist ermahnen. Wir können sagen ermuntern, aber das Wort, das hier gebraucht wird, ist das gleiche Wort, das wir angeknüpft haben an ein Wort des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist gekommen ist zu unserer Unterstützung, der Parakletos. Das ist sozusagen so die Grundlage dieser Ermahnung hier. Er sagt, ich komme euch zu Hilfe, ich unterstütze euch, aber ich möchte euch anspornen und ich möchte euch mit Dringlichkeit ermahnen, ermutigen. Aber bevor ich das tue, sollt ihr wissen, ihr seid geliebt. Und denkt daran, dass ihr geliebt seid. Nun hat Petrus uns eine Grundlage gegeben, weil ich kann schnell sagen, ich liebe dich, aber die Frage ist, gibt es eine Grundlage? Und wenn es heißt, Gott, dass sie Geliebte des Vaters sind und des Sohnes, gibt es da eine Grundlage? Und wir sehen das hier sehr deutlich, wir haben das im ganzen Text gesehen. Petrus erinnert sie daran, wer sie waren. Er sagt, er hat uns wiedergeboren. Wiedergeboren. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Der Mensch ohne Gott lebt ohne Hoffnung. Und das, was Gott für ihn bestimmt hat, weiß er nicht. Sieht er nicht. Er flieht im Tod. Obwohl er genau weiß, das ist das sicherste Ereignis in seinem Leben, blendet er so aus, dass er keine Pläne macht für den Tag seines Abscheidens. Und seine Gedanken schiebt er das auf einen Nimmerleinstag, den es irgendwo gibt. Und ich habe 90-Jährige gesehen, die immer mehr gekrümmt sind und sich auf den Stock beugen und die Schwachheit fühlen. Und sie verdrängen jeden Gedanken daran, dass sie sterben müssen. Wir gehörten auch zu diesen Menschen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und Petrus erinnert sie daran und sagt, Gott hat euch nun eine lebendige Hoffnung gegeben. Also der Mensch ohne Gott muss aufgrund von Gottes Wort eins erwarten, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn. Wir haben es heute im Psalm 2 gehabt, küsst den Sohn, damit sein Zorn nicht plötzlich entbrennt. Sie werden erwachen, sie werden den Stein sehen, den sie verworfen haben, um in der Sprache von Petrus zu bleiben. Und werden sehen, dass dieser Stein bei Gott außergewöhnlich kostbar ist. Dass der Sohn, gegen den sie sich aufgelehnt haben, mit Sicherheit, und ich meine jetzt nicht mit Sicherheit, wir sagen sicherlich, das sagen wir so, aber ich meine absolut sicher eingesetzt ist als König, dass ihm die Erde gehört und dass er der Richter der Lebenden und der Toten ist. Aber es wird ein zu spät geben, ein zu spät. Ich glaube, das ist wichtig für die, die sich nicht innerlich festgelegt haben, die sich nicht festgelegt haben, ob sie den Sohn anerkennen wollen. Ob sie ihr Vertrauen auf diesen Sohn setzen wollen. Sie sind nicht angesprochen, wenn es hier heißt, Geliebte. Es stimmt nicht für alle Menschen, es gilt nicht allen Menschen. Obwohl wir das so oft hören in unserer Zeit. Die Geliebten hier sind die, an denen Gott gehandelt hat. Die er wiedergeboren hat, das heißt, sie sind aus Gott geboren. Der tote, der geistlich tote Mensch, der keine Beziehung zu Gott hat, ist auferweckt worden. Gott holt ihn aus dem toten Grab und gibt ihm neues Leben, göttliches Leben. Paulus sagte, so ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, aus Gott geboren werden. Er sagt, es reicht nicht, religiös zu sein, es reicht nicht, zu beten und die Bibel zu lesen, es reicht nicht, zum Gottesdienst zu gehen. Gott muss etwas tun, Gott muss dir ein neues Herz schenken, Gott muss einen neuen Geist in dein Inneres legen, Gott muss etwas tun. Und das, was Gott tut, ist gewaltig. Und das, was wir als Gottes Kinder erfahren haben in unserem Leben, ist so herrlich, so überaus herrlich, so umfangreich, dass wir das ganze Leben lang brauchen, um zu wachsen, da hineinzuschauen, in die Herrlichkeit hineinzuschauen, die Gott uns bereitet hat. Und Gott wusste, dass selbst da wir das nicht mal begreifen würden und gab uns seinen Heiligen Geist, damit er uns die Dinge erklärt, damit er unsere Augen öffnet, damit er unser Lehrer ist, um uns diese Herrlichkeit zu zeigen. Und jetzt komme ich zu dem, was Petrus sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Der Mensch ohne Gott, keine Hoffnung. Die Bestimmung des Todes, der ewigen Verdammnis vor dem Angesicht des Herrn. Du als Gotteskind, eine ewige Hoffnung zu einem unvergänglichen Erbteil. Du bist Erbe des größten Königs, des reichsten Königs, des mächtigsten Königs, eingesetzt zum Erben, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbteil. Kein Erbteil auf dieser Erde ist nur annähernd zu vergleichen mit dem, was Gott dir bereitet hat. Und dieses Erbteil hat er nicht einfach so aus seiner Allmacht sozusagen dir zugeschmissen. Er könnte ja aus seinem Reichtum heraus dir so ein großes Erbteil geben, dass es jedes Erbteil dieser Erde übertrifft. Nein, dieses Erbteil ist ein bluterkauftes Erbteil. Dafür gab er seinen Sohn. Dafür starb er, dafür gab er sein Leben, dafür kam Jesus auf die Erde, darum verließ er die Herrlichkeit des Vaters, die Herrlichkeit des Himmels. Er musste die Herrlichkeit des Himmels verlassen, damit du überhaupt da hineinkommen kannst, damit wir hineinkommen können. Und er gab sein Leben, er wurde stellvertretend das Sühneopfer. Er gab sein Blut. Petrus sagt, er kauft mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und er sagt, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold. Und er sagt, all das wäre nichts, wertlos, wenn es um deine Seele geht. Deine Seele ist so kostbar, dass alles Gold dieser Welt sie nicht erkaufen könnte. Nicht eine einzige könnte sie erkaufen. Alle Reichtümer dieser Welt könnten deine Seele nicht erretten. Du würdest vor Gott stehen und würdest nichts haben, weil Gott es nicht annimmt. Aber Gott gab seinen Sohn und er gab das Blut seines Sohnes. Und das nimmt er an. Er nimmt es an als stellvertretendes Opfer. Er sagt, dieses Blut schreit zu mir. Das Blut Jesu redet für seine Kinder. Und es redet bis in Ewigkeit für seine Kinder. Darum ist es ein Heil, das so gewiss ist, so herrlich. Aber es zeigt die Liebe des Herrn Jesus zu dir. Als Paulus von der Liebe des Herrn Jesus spricht in Römer 5, da sagt er, diese Liebe ist so unbegreiflich, sag's mit meinen Worten, dass er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren, als wir noch Taugenichtse waren, als wir noch Gottlose waren. Schaut auf unser Leben und sagt, was bist du denn von deiner Natur her? Wer warst du denn? Der verlorene Sohn, der den Tod seines Vaters wollte und der die Erfüllung in all den Dingen suchte und Gefallen an all den Dingen hatte, die der Vater verachtet, die das Herz des Vaters voll Traurigkeit sein ließen, weil er uns geschaffen hat. Aber er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Er hat uns geliebt, obwohl wir seine Feinde waren, und hat uns zu Kindern und Erben gemacht. Aber nicht nur Kindern und Erben, sondern er sagt hier, ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Priestertum, ein Volk zum Besitztum. Er hat dich eingesetzt zu einem Dienst. Du sollst Priester Gottes des Höchsten sein, hier auf dieser Erde. Du hast eine Berufung, eine besondere Berufung. Ein königliches Priestertum zu sein, bedeutet eingesetzt zum Priester, um vor Gott zu stehen, um seinen Dienst auf der Erde auszuführen, um seinen Auftrag auszuführen. Wiederum, der Kontrast ist schön, also oder das Bild aus dem Alten Testament ist so schön, weil es die Herrlichkeit zeigt. Die Lose wurden geworfen für alle Stämme in Israel, wer welches Stück Land bekommen würde. Nur die Leviten bekamen kein Los. Der Mensch denkt, das ist ja gemein, oder? Das ist nicht gleichberechtigt. Der Herr sagt, ich bin dein Erbteil. Und die Dienste des Tempels des Herrn sind dein Erbteil. Jeder, der verstanden hat, wer der Herr ist und wer er selbst ist und was es bedeutet, im Tempel als Priester zu dienen, der würde anbeten. Er würde sagen, oh Gott, wer bin ich, dass ich statt ein Stück Land, das ich bearbeiten muss, hier diese Arbeit in deiner Gegenwart habe, in deinem Tempel. Statt mich zu beschäftigen mit den Dingen des diesseitigen Lebens, ich nun die Herrlichkeit Gottes verkündigen darf und den stellvertretenden Tod und die Versöhnung. Und dass ich Teilhaber sein darf, wenn der Mensch mit seinen Sünden beladen zum Tempel kommt und ich ihm helfen kann, das Tier zu schlachten und Vergebung zu empfangen und Frieden mit Gott. Deswegen sagen einige Psalmen, wenn ich nur dich habe. Oder Asaf, wenn er sagt, ich würde gerne an der Schwelle stehen, im Tempel meines Gottes, als zu wohnen in den Zelten der Gottlosen. Seht, Geliebte. Das bedeutet es, Geliebte zu sein. Wir, die wir den Tod verdient haben, die ewige Verdammnis, empfangen Leben, ewiges Leben, ein Erbteil, einen Auftrag. Geliebte, Geliebte. Und wir dürfen und wir sollten den Heiligen Geist bitten, unsere Augen dafür zu öffnen, was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein. Dass uns die Liebe der Mitmenschen und der Welt nicht mehr so wichtig ist. Und wenn alle uns verachten, wir darüber jauchzen, dass er uns liebt, der Bräutigam. Deswegen Geliebte. Und er hat bestimmt, dass der Tag kommt, wo er kommen wird, um seine Geliebten zu sich zu sammeln, um die Hochzeit des Lammes zu feiern, sodass wir auf ewig mit ihm vereinigt sind Und er, der Liebende, gibt diese Liebe nicht auf. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, Kind Gottes ist dein Name. Sohn Gottes, Tochter Gottes. Sieh diese Liebe an. Und er sagt aber, das ist noch nicht alles. Wir wissen noch nicht mal, wie groß diese Liebe ist, denn was diese Liebe alles für uns bestimmt hat, übersteigt unser Fassungsvermögen. Und jeder, der diese Hoffnung hat, sagt Johannes, der reinigt sich, wie er rein ist. Der hat ein Verlangen, dem zu entsprechen, der ihn geliebt hat. Geliebte. Er gibt aber seine Ermahnung, dann er sagt, ich ermahne euch. Und dieses Ermahnen nehmen wir dann zu dem Auftrag hinzu, was er ihnen gibt. Aber auch da will er sie wieder an einen zweiten wichtigen Punkt erinnern. Also ihr seid Geliebte, vollkommen gemacht in Christus. Vielleicht sollten wir das auch nochmal erwähnen, was das bedeutet. Er hat die, welche er geheiligt hat, ein für alle Mal vollkommen gemacht, Hebräer 10. Für immer vollendet, sie zur ewigen Erben eingesetzt. Und vielleicht sollten wir auch erwähnen, was er da sagt, die wir durch Gottes Macht bewahrt werden zu diesem Erbteil. Wir haben es betrachtet. Aber jetzt will er die zweite Seite uns zeigen und sagt, aber es ist etwas auch noch wichtig. Ihr die Geliebte seid, seid Gäste und Fremdlinge. Gäste und Fremdlinge. Nun, die eine Beziehung ist die nach oben. Was sind wir vor Gott, Geliebte? Er liebt uns. Diese Liebe hat so viele Verheißungen. Aber nun sagt er, hier, was sind wir hier auf der Erde? Was ist deine Stellung auf der Erde? Was ist deine Berufung? Oder wer bist du auf dieser Erde? Gast. Fremdling. Nicht zu Hause. Er hatte vorher gesagt, Menschen ohne Bürgerrecht. Warum ein Mensch ohne Bürgerrecht? Nun, weil du als Bürger keine doppelte Staatsbürgerschaft haben kannst. Du kannst nicht ein Bürger dieser Welt sein und ein Bürger des Himmels. Manche Länder erlauben ja eine doppelte Staatsbürgerschaft. Manche nicht. Ich glaube, in Deutschland darf man das nur in Ausnahmefällen. Es gibt aber keine doppelte Staatsbürgerschaft im Himmel und auf der Erde. Die gibt es nicht. Bist du also geliebt und Bürger des Himmels, eingetragen im himmlischen Reich, als Bürger des himmlischen Reiches, bist du hier auf der Erde Fremdling, nicht Bürger. Du gehst auf einem Land, das dir noch nicht gehört. Nicht. Und es herrschen die, die den Anspruch auf dieses Land stellen, die von dieser Welt sind, deren Teil in diesem Leben ist, ja, dieses kurze Leben, das sie hier auf der Erde haben. Und was Petrus hier macht, er sagt, denkt doch dran, dass ihr Fremdlinge und Nichtbürger seid. Gäste. Man braucht sich keine Filme anzugucken, man muss nur die Werbung überall sehen. Da geht es immer um die Aliens, ne? Irgendwelche Außerirdische. Oder geht es um den Krieg gegen die Aliens, weil die Erde zerstören wollen und dann irgendwelche Helden, die dann die Welt retten. Hast du schon mal daran gedacht, dass wir als Christen auch Aliens sind? Kinder einer anderen Welt? Wir sind zwar Kinder einer anderen Welt und als Kinder dieser anderen Welt Segensträger in dieser Welt und tun dieser Welt als Kinder Gottes nur Gutes, denn Gott segnet ganze Städte, ganze Länder um eines einzigen Gerechten willen. Er sagt zu Israel, wenn ich einen Beter finde in ganz Israel, werde ich Israel nicht zerstören. Ein einziger Beter, einer, der für das Land in den Riss tritt und sagt, o Herr, erbarme dich über dieses Land, dann komme ich nicht mit meinem Gericht, sondern werde es bewahren. Und als Abraham für Lot betet, was macht er da? Er sagt, Herr, wenn 10 Gerechte in dieser Stadt sind, willst du die Stadt dann verderben? Und Gott sagt, nein, wenn 10 Gerechte hier sind, ich werde sie nicht verderben. Es war nur ein Gerechter. Aber selbst den führt Gott heraus. Und wie viel Segen, wie viel Bewahrung haben sie empfangen? Denn um dieses einen Gerechten willen hat Gott sie nicht in der Hand der Feinde gelassen, sondern um dieses einen Gerechten willen schickt er den Abraham und befreit die ganze Stadt und gibt ihnen das Land wieder, die Stadt wieder. Welche Segnungen Gottes über die Erde kommen, um der Kinder Gottes willen, wird erst in der Ewigkeit offenbar werden. Aber wie sieht die Welt diese Kinder Gottes? Als Feinde der Gesellschaft, als Zerstörer der Freiheit. Anstößig. Sie toben gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und genauso toben sie gegen die Kinder Gottes. Und sie werden es immer tun. Und das, was wir hier für uns in Deutschland noch erleben als Christen, ist sehr unnatürlich. Wir erben, wir profitieren noch von der Heiligkeit unserer Vorväter, die einen großen Einfluss auf unser Land haben. Aber der Tag kommt für uns, wie in China oder Korea oder in anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Warum? Wir sind Fremdlinge. Und diese Gemeinde, diese Christen hier wurden verfolgt. Und Petrus sagt, denkt dran, ihr seid Fremdlinge. Nehmt es als normal an. Nehmt es doch normal an, dass ihr verworfen werdet. Warum? Der Eckstein wurde verworfen. Euer Meister wurde verworfen. Dass man euch hasst und verachtet. Nehmt es doch als normal an. Das war doch der Weg, den Jesus gegangen seid. Und ihr gehört doch zu ihm. Der König des Himmelreichs ist Jesus. Und ihr seid seine Kinder, seine Braut, seine Geliebten. Und daher brauchen wir auch diesen zweiten wichtigen Punkt. Wir müssen festhalten, wir sind Geliebte, aber wir sind auch Fremdlinge und dadurch Fremdlinge und Nichtbürger in dieser Welt. Und wir haben hier auf der Erde kein Erbteil. Kein Erbteil. Und jetzt kommt die Ermahnung. Er sagt, ich ermahne euch, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Also diese, die vollkommen gemacht sind in Christus, geheiligt um des Blutes des Lammes willen, Kinder und Erben. Stehen in einem Krieg. Wir stehen in einem Krieg. Und was Petrus hier sagt ist, der Krieg wird geführt von den Begierden des Fleisches. Also in ihnen herrscht etwas, nicht herrscht etwas, muss nicht herrschen, aber da gibt es etwas, da gibt es eine Kraft, eine gewaltige Kraft, die sogar stärker ist als sie selbst. Und diese Kraft, Begierde, Lüste, führt Krieg. Nicht bei den Gottlosen, bei den Heiligen und Geliebten führt sie Krieg. Und das ist etwas, was Christen oft nicht sehen und dann in große Zweifel kommen oder was sie vergessen und sich selbst in große Gefahren begeben. Sie vergessen, dass sie in einem Krieg sind und dass dieser Krieg bestimmt ist. Und sie vergessen, dass auch wenn Gott ihnen, wenn Gott sie zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das bedeutet aber nicht, dass der alte Adam in dir, die verderbte Natur, fromm geworden ist. Gott hat bestimmt, dass diese gottlose, verderbte Natur noch in dir ist und sich regt. Und dass ein Krieg fest beschlossene Sache von Gott ist, bis zum Ende deines Lebens. Dieser Krieg ist ein fortdauernder, zermürbender Krieg. Aber das ändert nichts an deiner Stellung. Es ändert nichts daran, dass du geliebt bist, dass das Erbteil dir gegeben ist. Ja, und würde es nicht so sein, wie wir es im ersten Kapitel gelesen haben, dass wir durch Gottes Macht bewahrt werden durch den Glauben, würde kein Mensch errettet werden. Und hätten wir nicht einen Priester wie bei Petrus, wo Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, würde kein Mensch errettet werden. So mächtig ist dieser Feind. Aber dieser Feind, es heißt, er führt Krieg. Und das Wort, das hier benutzt wird, das Petrus hier benutzt, ist das Wort, das wir von Strategie kennen. Strategie. Ein Krieg ohne Strategie ist zum Scheitern verurteilt. Krieg ist immer strategisch. Die besten Waffen werden in der Kampfindustrie, oder die beste Technik wird meistens in der Kampfindustrie erfunden. Die schlauesten Köpfe werden herbeigeholt, um kluge Strategien zu haben, wie man gegen Feinde kämpft. Die Schlacht wird oft gewonnen durch einen guten Plan, durch einen weisen Plan, oft durch Hinterhältigkeit. Ja, wir kennen ja alle das, von dem Pferd, wo die Soldaten sich versteckt hatten, das Pferd, wie bitte? Das trojanische Pferd, ja. Wie wurde die Schlacht gewonnen? Durch ein trojanisches Pferd. Ein Geschenk wurde gemacht. Und im Geschenk war der Feind verborgen. Und zu töricht waren die Trojaner, so töricht, dass sie das Geschenk annahmen. Das war ihr Verderben. Das gleiche Bild haben wir hier. Er sagt, wogegen führen die fleischlichen Begierden den Krieg? Und er sagt, gegen die Seele. Nun, Petrus braucht ein anderes Wort. Er braucht das Wort Seele, das Wort Psyche, kann man auch übersetzen mit Leben. Ja, wird als für das Leben eingesetzt, das Wort. Paulus sagt, der Geist kämpft gegen das Fleisch und das Fleisch gegen den Geist. Ein anderes Wort, er sagt Geist und Fleisch. Es gibt sozusagen Leute, die trennen das ganz strikt und sie wollen das trennen, aber wir merken, es geht nicht immer so. Wir dürfen der Bibel nicht eine Struktur aufbinden, die sie nicht hat. Aber ich glaube, was Petrus seine Betonung war, warum er einfach Seele sagt, Petrus wollte nicht nur zeigen, dass es hier zwei Kräfte gibt, nämlich den Geist und das Fleisch, und es ist wirklich wahr, der Geist Gottes im Menschen und die neue Natur im Menschen, sie vertragen sich nicht mit dem Geist dieser Welt. Sie vertragen sich, sie werden sich nie vertragen. Es wird immer Krieg geben. Aber was Petrus betonen wollte, meiner Meinung nach, ist, dass die Begierde immer nicht nur gegen unseren Geist kämpft, sondern der Feind unseres Lebens ist, des ganzen Menschen ist. Nicht nur widersetzt er sich gegen alles, was vom Geiste Gottes kommt, sondern am Ende ist die Absicht dahinter, die Zerstörung des ganzen Menschen. Er ist ein Feind deiner Seele, deines Lebens. Er beraubt dich deines Glücks. Er zerstört sogar das Menschsein. Das ist gemeint, das, was er sagen möchte. Und ich meine jetzt nicht Menschsein, wie es bestimmt ist von der Verderbtheit der Natur, sondern Menschsein, wie Gott uns geschaffen hat in Gottes Ebenbildlichkeit. Das zerstört er auch. Zerstören die Begierden auch. Er zeigt uns also, dass wir in einem Krieg sind und Christen müssen sich dessen wieder bewusst werden, immer wieder bewusst werden, dass dieser Krieg ein beständiger Krieg ist, und dass es einen Feind gibt und dass dieser Feind einen strategischen Krieg führt und dass dieser Feind nicht harmlos ist, sondern dass dieser Feind größer ist als wir, stärker ist als wir. Und das bringt uns, das öffnet, das hilft uns, weil die wozu er sie ermahnt ist, nun, er sagt, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Er sagt nicht, hier kämpft gegen, sondern nimmt das Wort enthaltet euch. Das heißt nicht, dass wir nicht dagegen kämpfen. Und ich glaube, was er sagen wollte ist, wir führen nicht, wie soll ich sagen, wir sind nicht in erster Linie bedacht, auf unser Fleisch zu schauen, sondern wir schauen auf den Herrn und auf unsere ewige Berufung, aber wir sind uns beständig bewusst, dass wir hier mit Kräften zu tun haben, die uns alles dessen berauben möchten, was der Herr uns gegeben hat. Und enthalten entspricht meiner Meinung nach auch, es ist ein sehr gutes Wort, um uns zu sagen, hab damit nichts zu tun. Das will er sagen. Hab damit nichts zu tun. Oder einen Schritt weiter. Töte es. Halte dich dessen für tot. Das ist, was Paulus sagt. Also er nimmt das Wort und sagt, halte dich dessen für tot. Kommt die Begierde, kommt sie mit ihrem Verlangen, kommt sie mit ihren Versprechungen. Was machst du? Du sagst, dem bin ich gestorben. Dir bin ich gestorben. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Warum? Ich bin mit Christus gestorben. Als er starb, starb ich mit. Nun gehöre ich nicht mehr dem alten Auftraggeber. Paulus fasst es sehr gut zusammen. Da haben wir auch genau das hier vom ersten Wort an, Geliebte. Er sagt, die Liebe des Christus drängt uns. Einmal die Liebe Gottes, geoffenbart in unserem Leben, sagt er, treibt uns zu einer Einstellung, zu einem Urteil. Er drängt uns, dass wir zu diesem Urteil gekommen sind. 2. Korinther 5. Dass einer für alle gestorben ist, der meint alle, die errettet worden sind. Und für alle ist er gestorben. Also warum ist Christus für mich gestorben? Er sagt, damit die, welche leben, also die, die das neue Leben empfangen haben, nicht mehr sich selbst leben. Nicht mehr sich selbst leben. Nicht mehr für sich selbst leben. Nicht mehr an ihrem eigenen Leben festhalten. Nicht mehr sagen, was habe ich davon? Sondern für den leben, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Er sagt, diese Liebe, dieses Geliebtsein von Gott bringt mich zu einem Urteil. Und dieses Urteil sagt aus, ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre nun einem anderen. Es geht nicht mehr um mein Leben, der verleugne sich selbst, sagt Jesus. Es geht nicht mehr um meinen Erfolg, um meine Ziele, um meine Agenda, sondern es geht um seine Ziele. Ich gehöre ihm mit allem, was ich bin. Und deswegen sagt er, die gegen die Seele streiten. Es ist ja so besonders, ne? Wir haben ja das schöne Bild hier. Also wir haben viele Bilder im Alten Testament. Und das ganze Alte Testament, jemand hat das mal negativ zusammengefasst, du sagst, ich glaube nicht, dass die Bibel von Gott ist, so ein blutrünstiges Buch, überall Krieg und Ausrottung. Das konnte er nur sagen, weil er nicht wusste, wie sehr die Sünde ihn selbst ausbeutet und ruiniert. Diese Bilder sind Gottesbilder. Oder wir müssten besser sagen, weil es ja nicht nur Bilder sind, sondern Tatsachen. Es ist Gottes Tatsache, dass wir im Krieg sind. Und dass Sünde Macht hat. Und dass Sünde kommt. Und dass Sünde strategisch Krieg gegen uns führt. Und die Begierden kommen immer strategisch. Sie kommen mit einem Plan. Sie kommen positiv. Was hat Barak gemacht, als er Israel nicht verfluchen konnte, weil er sie ausrotten wollte. Er hat ein Fest gemacht, er hat sie eingeladen, er hat gesagt, nehmt meine Frauen, kommt zu mir essen, lasst uns Brüder werden. Was haben die Völker gemacht, als Israel die Stadt Jerusalem wieder bauen wollte und die Mauer bauen wollten? Sie haben nicht gesagt, los, wir greifen sie an. Nein, sie haben gesagt, hey, wir kommen und helfen euch. Wir bauen mit euch die Mauer. Als sie dann gemerkt haben, dass sie nicht klarkommen, dann haben sie eine Gesandtschaft zu Nehemia geschickt und haben gesagt, hey Nehemia, da sind welche, die wollen dich umbringen. Du musst dich verstecken, im Tempel bist du sicher. Oh, es geht uns um dein Leben, es geht uns darum, dass dir nichts passiert, um ihn anzuklagen, um ihn damit in Misskredit zu bringen. Und so zeigt die Bibel immer wieder, wie die Sünde strategisch Krieg führt, uns zu ruinieren. Und als der Simson Krieg führte gegen das Volk Israel, da sah er eine schöne Frau und er dachte, die muss ich haben. Die muss ich haben, sie ist mein Glück, sie war sein Ruin. Strategisch der Zerbruch, das Brechen seiner Kraft als Glaubender. Sie hat ihm das Rückgrat gebrochen für viele Jahre. Oh, Gott hat ihn wiederhergestellt, das zeigt sein Tod. Aber für wie viele Jahre hat sie ihm das Rückgrat gebrochen und ihn all seiner geistlichen Kraft beraubt und er merkte es nicht mal. Das ist die Art und Weise, wie unsere Begierde Krieg führt. Strategisch, hinterhältig, mit Versprechungen kommend, aber immer unseren Tod vor Augen, den Ruin unserer Seele vor Augen. Aber darum, diese Aufforderung, sei wachsam, kämpfe diesen Kampf, enthalte dich, wisse das als Christ. Du bist als Christ nicht in Sicherheit, sondern Gott vollendet dich durch den Krieg. Gott hat diesen Krieg bestimmt, um seine Erlösung, die Herrlichkeit seiner Erlösung, größer und größer werden zu lassen in deinem Leben. Der Mann, der halbtot liegen blieb, brauchte die Herberge, um dort gepflegt zu werden. Wir brauchen die Zeit. Wir brauchen die Zeit hier auf der Erde, damit unser Glaube wächst und zunimmt und stark wird. Und Gott sein Bild in uns hineinbringt. Und er tut es, indem er es inmitten all dieser Feinde tut. Und einer dieser Feinde, der sich verbündet mit dem Satan und mit dieser Welt, ist die Begierde. Die Begierde. Ich gebe dir was. Ich gebe dir Glück. Ich gebe dir Erfolg, ich gebe dir was. Und es geht weiter und er sagt, ich muss also das tun, ich muss also diesen Krieg führen, ich muss anerkennen, dass ich für diesen Krieg bestimmt bin und dass dieser Krieg nicht aufhört, bis der Herr mich heimholt in seine Herrlichkeit. Vielleicht sollte ich das noch einmal sagen, liebes Gotteskind, bist du dir dessen bewusst? Die Ruhe empfängst du bei Gott nicht auf dieser Erde. Der Satan macht keine Pause, dein Fleisch auch nicht. Und nach dem größten Sieg sind deine größten Gefahren. Die Bibel gibt uns viele Beispiele dafür. Aber jetzt und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Führt einen guten Wandel. Und was bedeutet es, einen guten Wandel zu führen? Das Wort gut ist nicht einfach nur ein Wort für gut, sondern ist das Wort, was wir in Güte haben, in dem Wort Güte. Und ein Stück weit in dem ist das, nimmt das Bezug auf die Eigenschaften Gottes. Und da merken wir, dass Petrus die Betonung aufrecht erhält, die er vorher auch gegeben hat. Er sagt, wozu sind wir berufen auf dieser Erde? die Tugenden Gottes zu tragen. Jetzt überlegen wir mal ganz praktisch. Wir werden das nächstes Mal noch ausführen. Das heißt, Petrus wird es praktisch anwenden. Er sagt erst, was bedeutet das als Bürger eines Landes? Was bedeutet es für dich als Sklave? Du hast einen Herrn, der ist böse und gemein und niederträchtig. Was bedeutet es für eine Frau? Du hast einen Mann und dieser Mann ist unverständig und er ist hart und er ist ungläubig und er hält sich nicht an Regeln und so weiter. Was bedeutet es praktisch? Aber seht, hier fasst das einfach erstmal zusammen und sagt, für einen guten Mandel. Er zeigt uns, dass es sein kann, oder er hilft uns, das, was wir vorher kurz angerissen haben, dass es sein kann, dass wir als Übeltäter verleumdet werden. Und das war immer wieder der Fall. Christen litten in der offiziellen Geschichte, in den offiziellen Medien, in der offiziellen Darstellung, nicht darunter, dass sie Christen waren, sondern ihnen wurden alle möglichen Dinge unterstellt. Sie trinken Blut, haben sie zu den Zeiten der Römer gesagt. Sie haben Rom angesteckt. Verleumdet, verleumdet, verleumdet. Eins der wirksamsten Mittel Satans ist Verleumden. Was Falsches angeben. Und so kann ein Christ leiden. Ja, wofür hat Josef gelitten? Er wollte seine Herren Gewalt antun. Verleumdet. Wofür hat Jesus gelitten? Er rührt das Volk auf. Verleumdet. Verleumdet. Und er zeigt hier, schau, liebes Gotteskind, wenn du verleumdet wirst, wisst ihr, was kennt ihr etwas, was in euch dann streitet, wenn ihr wirklich verleumdet werdet, ihr werdet beschuldigt, etwas getan zu haben, was ihr nicht getan habt, und alle Leute schauen von euch weg, alle Leute stecken euch in die Schublade, alle Leute hassen euch, verachten euch, reden über euch. Und es stimmt nicht. Was regt sich dann in uns? Kennt ihr das? Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Das ist gemein. Und schon suchen wir im Kopf nach Lösungen. Wir suchen nach Lösungen, uns selbst zu helfen. Wir suchen nach Lösungen, zur Sünde zu greifen. Wir suchen nach Lösungen. Und da kommt die Begierde und sagt dir, ich bin dein Helfer. Zorn. Ich bin dein Helfer, Bitterkeit. Ich bin dein Helfer, gib Schlag zurück. Ich bin dein Helfer, Rache. Ich bin dein Helfer, Schrei. Ich bin dein Helfer, hau ab, flieh. Such die Insel. Merken wir? Das ist, wie sie strategisch Krieg führt. Sie sagt, ich bin dein Helfer, um uns den falschen Weg zu führen. Aber Petrus geht weiter und sagt, schau nicht auf das, was jetzt als Urteil dasteht, denn du bist Geliebter Gottes, Fremdling und Nichtbürger. Und wenn sie auch jetzt dich verleumden, sie schauen dein Leben. Und wenn der Herr wiederkommt und Gott alle Dinge ans Licht bringen wird, werden sie Gott preisen. Sie werden Gott preisen. Sie werden Gott Recht geben. Sie werden sagen, ja, er war das Licht. Ich habe sein Leben gesehen, ich habe seinen Wandel gesehen. Und deswegen ist die Bibel voll davon, dass wir berufen sind, die Eigenschaften Gottes in dieser Welt zu tragen und nicht auf die Antwort dieser Welt jetzt zu schauen, sondern zu sehen, der Tag kommt, wo Gott das Verborgene des Herzens ans Licht bringen wird. Und entscheidend ist, dass ich da, wenn ich vor ihm stehe, seine Tugenden habe, seine Charakterzüge trage. Also jetzt schon, aber für da, dass sie da Gottes Urteil bekommen, dass er sagt, jawohl, ich sehe das. David ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Berufen als König, was muss er machen? Fliehen, ständig um sein Leben fliehen, um sein Leben Angst haben. Und als er die Gelegenheit hat, sich zu rächen, tut es nicht. Und wieder tut es nicht. Und er tut Gutes und segnet und betet und liebt. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel Mephibosheth. Das ist ein sehr gutes Beispiel genau für diese Haltung. Denn Mephibosheth war der Sohn des Feindes, also der Sohn dessen, der alles dran setzte, um David auszurotten, weil ihm die Königsherrschaft gehörte. Die Bibel sagt, die Feindschaft dieser Welt gegen die Christen liegt darin, dass wir Kinder und Erben sind und sie nicht. Das ist der Neid. Nun, dieser Mephibosheth war lahm und es wird gesagt, dass David die Lahmen hasste. Und das sind natürlich Charakterzüge Davids, die Gott so gelassen hat, aber um uns eine große Wahrheit zu zeigen, nämlich er gehörte zu dem Haus des Feindes, der den David sein Leben lang hat versucht auszurotten. Und David hatte aber Jonathan ein Versprechen gemacht. Er wird sich um seine Nachkommen kümmern. Das Bild ist sehr einfach. Gott hat seinem Sohn Jesus Christus einen Eid gegeben, alle zu bewahren, die ihm gehören. Und jetzt wird der Mephibosheth kommen, soll zum Haus Davids gehören, er soll an den Tisch Davids sitzen, also da, wo die ganzen Gesandten aller königlichen Länder kommen, überall sehen sie diesen Lahmen am Tisch Davids essen. Und er wird voll versorgt, aber nicht nur voll versorgt, sondern er bekommt auch das ganze Erbe seines Vaters Saul, also die ganzen Reichtum seines Vaters noch als Erbe. Er braucht aber nicht davon zu leben, sondern es ist Überfluss, alles Überfluss. Denn alles, was er bekommt, kommt er vom königlichen Tisch Davids. Und dann muss David fliehen und der Knecht, der verantwortlich ist für die ganzen Güter, verleumdet den Mephibosheth vor David. David hatte gesagt, dass er die Verleumder nicht bestehen lassen wird, aber da handelt David töricht. Er erlaubt im Grunde genommen, er belohnt den Ziba und bestraft den Mephibosheth. Und der Mephibosheth, der sagt, ist nicht schlimm, macht nichts. Du, mein König, bist zurück. Das reicht. Führt einen guten Wandel. Führt einen guten Wandel. Wir merken, dieser gute Wandel ist ein Wandel, der angefochten ist von den fleischlichen Begierden, und zwar täglich, beständig. Und noch einen Satz will ich dazu sagen, nämlich der gute Wandel ist nicht der Wandel, der einfach nur darüber nachdenkt, der einfach sagt, ich will nichts Böses tun, sondern dieser gute Wandel ist Vers 9. Erfülle deine Berufung. Du darfst Priester Gottes des Höchsten sein auf dieser Erde. Du hast einen Auftrag, einen so gewaltigen Auftrag. Repräsentant deines Vaters im Himmel zu sein. Und du hast einen Auftrag, dem Bilde oder dem Beispiel deines Meisters zu folgen. Er kam vom Himmel auf die Erde, damit wir errettet würden. Er brachte uns Erlösung. Und nun hast du genau diesen Auftrag, diese Botschaft der Erlösung in dieser Welt zu proklamieren. Als Fremdling, als Nichtbürger, als jemand, der sich der fleischlichen Begierden enthält. Aber wir merken, diese fleischlichen Begierden kommen ganz oft nicht darin, dass sie uns zur großen Sünde verleiten, sondern darin, dass sie uns davon ableiten, unseren Auftrag zu sehen und uns dem Auftrag hinzugeben, den Gott uns gegeben hat. Jetzt sollten wir zurückgehen zu 2. Petrus 2, Vers 9. Was ist mein Auftrag? Aber der Herr möge uns helfen, er möge uns sehen, er möge uns einfach helfen und stärken, dass wir im Alltag die Wahrheiten dieser zwei Verse nehmen und uns wieder von Herzen als Geliebte einsetzen lassen, diesen Krieg zu führen, bis er kommt und es den Lohn gibt. Amen. Wir wollen stille werden und ich gebe euch etwas Zeit, um persönlich zu antworten oder vielleicht auch nur für euch festzulegen, was ihr wirklich als Gebet mitnehmen müsst, und ich schließe dann ein Gebet ab. Herr, wir wollen uns tief vor dir neigen und anbeten, deine Liebe anbeten, dein Erbarmen, deine Herabneigung, dein Opfer. Und wir wollen dich anbeten für die Größe deiner Güte und den Reichtum, mit dem du uns geschenkt hast, beschenkt hast, für die herrliche Berufung, für den Auftrag, mit dem du uns begnadigt hast, für deinen Heiligen Geist, der uns ermahnt und erhält, für deine Treue in all unserer Untreue, für den Trost deines Heiligen Geistes, für den Beistand deines Wortes. Und nun bitten wir dich, hilf uns, stärke uns in diesem Kampf, in den du selbst uns in deiner Liebe hineingestellt hast, und gib, dass wir auf dich blicken. Du bist nämlich der Herr der Herrscharen. Du bist der Gott des Krieges. Dir gehört der Sieg. Jeder Feind muss sich vor dir neigen. Alle Kräfte in uns müssen von dir überwunden werden. Nichts kann vor dir bestehen, wir preisen dich dafür. In Christus hast du uns alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Du wirkst in uns und erhältst uns durch die Macht, mit der du Christus von den Toten auferweckt hast. Gelobt sei der Name dafür. Und nun danken wir dir, dass du, der du uns zu diesem Krieg berufen hast, uns auch den Sieg verheißen hast. Wir danken dir, dass der Sieg uns gehört, dass Christus ihn für uns am Kreuz von Golgatha erworben hat. O, wir preisen dich, für dein Es ist vollbracht. Und darum bitten wir dich, gib uns Glauben und rufe dieses Es ist vollbracht in alle Bereiche unseres Lebens hinein, dass wir einen Wandel auf dieser Erde führen, zu deiner Ehre. Oder dass wir deine Zeugen sind, Träger deiner Tugenden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.